ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Die Schlägerei zwischen Dutzenden Basketballfans am Berliner S-Bahnhof Prenzlauer Allee am Wochenende hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Soweit so unangenehm. In gut zwei Wochen beginnt nun die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Einige Spiele finden in Berlin statt. Wird die Polizei da auch eingreifen müssen? Landes- und Bundespolizeibehörden sowie Fußballfans erwarten zwar einen friedlichen Wettkampf, müssten aber trotzdem gewappnet sein, berichtet unser Reporter Markus Latton.
Schon seit der Vergabe der Euro 2024 an Deutschland vor 6 Jahren habe sich das Land sicherheitstechnisch vorbereitet. Das sagt Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin. Besonders Hooligans und andere gewaltbereite Fans stehen für die Öffentlichkeit im Fokus. Dabei sei die Szene nicht mehr so stark wie bei früheren Großturnieren. Gefahren drohen von verschiedenen Seiten.
Sie sind nicht das Einzige, auf was man sich vorbereiten muss. Wir haben andere terroristische Bedrohungen, wir haben globale Lagen gerade. Wir haben eine Lage in Nahost, wir haben den russischen Angriffskrieg und die Ukraine ist auch Teilnehmer. So, und dann gibt es natürlich auch Konstellationen, wo wir nicht nur davon abhängig sind, wer eigentlich zu uns ins Land kommt, sondern wenn beispielsweise Türkei gegen Kroatien in Berlin spielt, dann hat das auch Auswirkungen, weil jeder weiß, dass hier auch Communities sind. Von daher muss man das alles ein Stück weit im Blick haben.
Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, Bundespolizei, Geheimdienste und andere europäische Polizeibehörden. Koordiniert von Nordrhein-Westfalen aus arbeiten diverse Institutionen zusammen, um ein friedliches Fußballfest zu garantieren. Für Berlin gilt: Als Austragungsort des Finales und 5 weiterer Spiele müssen hier zusätzliche Polizeikräfte aus anderen Bundesländern wie Brandenburg heranrücken, um die Sicherheit für die gesamte Stadt zu gewährleisten, so der Gewerkschafter Jendrow.
Man muss auch sagen, die Welt wird jetzt nicht den Atem stillhalten, nur weil eine Europameisterschaft ist. Also wir haben auch noch andere. Wir haben Alltagskriminalität, wir haben Versammlungsgeschehen in Berlin. Da sind ganz, ganz viele Aufgaben und es wird sich auch nicht alles verhindern lassen. Ja, wir können nur daran appellieren, dass die Menschen dieses Sportereignis nicht für irgendwelche Straftaten missbrauchen. Und die Polizei Berlin wird bestmöglich auch auf dynamische Einsatzlagen reagieren und dann auch Antworten finden.
Ralf Busch, Projektleiter beim vereinsübergreifenden Fanprojekt Berlin, hat viele Erfahrungen mit Fußball-Großturnieren gesammelt. Etwa bei der WM 2006, als Berlin ebenfalls Austragungsort war. Busch erwartet ein gewaltfreies Turnier.
Eine Erfahrung ist ja auch die, dass Nationalmannschaftsfans nicht unbedingt deckungsgleich sind mit den Vereinsfans, wobei ich jetzt damit nicht sagen will, dass die Vereinsfans die problematischeren sind. Aber ich glaube, dass so ein Turnier doch diesen Fokus dann hat auf den Fußball und viele, glaube ich, auch die Chance nutzen wollen, Menschen kennenzulernen aus verschiedenen Ländern.
Für Ralf Busch gilt: Fanvertreter, Polizei, Stadtgesellschaft und Politik müssen zusammenarbeiten, damit es gar nicht erst zu hässlichen Szenen kommt.
Markus Latton war das über die Sicherheitslage in Berlin vor Beginn der Fußball-EM. Es war eine kühne Idee, die Berlins Kultursenator Joe Cialo von der CDU im vergangenen Jahr präsentiert hat. Er wollte die Zentral- und Landesbibliothek in der Friedrichstraße unterbringen, und zwar im Quartier 207, nach dem Auszug des Kaufhauses Galerie Lafayette dort. Cialos Wunsch: Das Land Berlin möge die Immobilie kaufen. Doch das scheint angesichts der Haushaltslage schwierig. Der Kultursenator lässt aber nicht locker und bringt nun eine neue Variante ins Spiel. Auch die Staatsbibliothek könnte dort vorübergehend unterkommen, während der Sanierung im Gebäude des Kulturforums. Diese Pläne, über die zuerst der Tagesspiegel berichtet hat, hat der CDU-Politiker im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses nun bestätigt. Kirsten Buchmann aus der rbb24 Landespolitik fasst den Stand der Debatte zusammen.
Es gebe keine Festlegung, so Kultursenator Joe Cialo. Er sprach von einer Idee, die Staatsbibliothek und damit auch den Bund für das Lafayette-Gebäude zu begeistern. Es werde auf Seiten Berlins an einer Finanzierung gearbeitet, um das Lafayette-Projekt möglich zu machen. Zu einem Abschluss sei man noch nicht gekommen. Cialo signalisierte zugleich, dass die Finanzierung eine große Herausforderung sei, denn das Land Berlin müsse in diesem und in den kommenden Haushaltsjahren sparen. Das Gebäude der Staatsbibliothek am Kulturforum wiederum muss saniert werden. In den momentanen Überlegungen geht es deshalb offenbar darum, auch Teile der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz zeitweilig im Lafayette-Gebäude unterzubringen. Der Eigentümer, Tischmann Speyer, will das momentan als Kaufhaus genutzte Lafayette-Gebäude an der Friedrichstraße verkaufen. Im Gespräch ist auch, es für Büros zu nutzen. Cialo hatte die Idee, das Haus für die Zentral- und Landesbibliothek zu kaufen, bereits vergangenen Sommer vorgestellt. Für die ZLB wird ein neuer Standort gesucht, da sie mehr Platz braucht. Zudem geht es Cialo auch darum, die Friedrichstraße zu beleben, die in den letzten Jahren zunehmend verödet sei. Die Staatsbibliothek gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die vom Bund und den Ländern finanziert wird. Statt während einer Sanierung in einen Interimsbau zu ziehen, so die Idee, könnte sie Flächen im Lafayette-Gebäude nutzen und dafür Miete zahlen. Die Überlegungen seien, sagte der Kultursenator, nicht abschließend. Als Größenordnung für den Kauf des Lafayette-Gebäudes nannte er rund 580 Millionen Euro.
Soweit Kirsten Buchmann. An Laternenmasten zwischen Prenzlau und Potsdam hängen tausende Plakate von Parteien, Wählergruppen und Einzelkandidaten, wenn sie denn niemand abgerissen hat. Die Menschen auf den Plakaten werben um Wählerstimmen für die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni in Brandenburg. Knapp zwei Wochen vor der Wahl hat der Landeswahlleiter über den Stand der Vorbereitungen informiert. Mehr von rbb24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Mehr als 22.000 Frauen und Männer bewerben sich um die Wahl in die 14 Kreistage, die vier Stadtparlamente von Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt an der Oder sowie die 408 Gemeinde- und Stadtverordnetenversammlungen. Das sind etwa 800 Kandidatinnen und Kandidaten mehr als vor 5 Jahren. Auch der Frauenanteil ist um einige hundert angewachsen. Etwa 31.000 sorgen als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für einen möglichst reibungslosen Ablauf und die korrekte und schnelle Auszählung, sagt Landeswahlleiter Herbert Trimbach. Auf die Sicherheitsvorkehrungen zur Wahl werde deutlich geachtet.
Wir haben die Sicherheitsbehörden im Land und auch darüber hinaus in den Europawahlen sensibilisiert dahingehend, dass die zu der Zeit der Wahl und auch vorher quasi in Alarmbereitschaft sind, sodass, wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten, da sofort reagiert werden kann.
Etwas mehr als 12% der Wahlberechtigten haben bisher die Briefwahlunterlagen angefordert, um zu Hause die teils umfangreichen Stimmzettel genau zu lesen und zum Beispiel bei der Stadtverordneten- und Gemeinderatswahl bis zu 3 Stimmen zu verteilen. Weiß und 80,5 cm lang ist der Europawahlstimmzettel, fliederfarben ist der Stimmzettel für die Ortsbeiratswahl und cremefarben der Kreistagswahlstimmzettel. Diese Europa- und Kommunalwahlen bedeuten, dass mehrere Wahlurnen in den Stimmlokalen zwischen Prignitz und Uckermark bereitstehen, schildert Angelika Behrens von der Landeswahlleitung.
In der Verbandsgemeinde Liebenwerda haben wir bis zu 6 Wahlen, die dort stattfinden an einem Tag. Das ist die Europawahl, das ist die Kreistagswahl, das ist die Wahl der Verbandsgemeindevertretung, das ist die Wahl der eigenen Gemeindevertretung, die Ortsbürgermeisterwahl und dann auch noch, wenn es sich um einen Ortsteil handelt, die Ortsbeirats- oder Ortsvorsteherwahl. Und dann stehen dort in dem Wahllokal wirklich 6 verschiedene Wahlurnen, die auch gut beschriftet sind, sodass der Wähler auch weiß, in welche Wahlurne er seinen Stimmzettel zu werfen hat.
Etwa 1.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden für den 9. Juni im Land Brandenburg noch gesucht, davon etwa 230 in Brandenburg an der Havel. Wahlberechtigt sind etwa 2,1 Millionen Deutsche und EU-Bürger, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind.
Aus Potsdam war das Thorsten Südow. Licht aus hieß es, als Vestas seine Produktion von Windradflügeln in Lauchhammer in der Lausitz eingestellt hat. Das chinesische Unternehmen S-Volt war dann die Hoffnung. Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge made in Lauchhammer, am früheren Standort des Windradherstellers. Vergangenen Freitag dann die Enttäuschung. S-Volt erteilte der Stadt eine Absage. rbb24-Reporterin Anja Kabisch hat sich in Lauchhammer umgehört, wie die Nachricht dort ankam.
Ein Wochenende ist vergangen seit der Absage von S-Volt. Ein Wochenende, an dem das Nein zu Lauchhammer in vielen Familien diskutiert worden ist.
Enttäuschend für Lauchhammer. Lauchhammer stirbt aus. Ziehen alle weg.
Wenn als Fest das zugemacht hat, haben ja viele bestimmt sich neue Arbeit gesucht. Und vielleicht auch erstmal bloß zum Überbrücken sich Arbeit gesucht, in der Hoffnung, da wird ja wieder was angesiedelt.
Ich bin ja auf Suche und hatte gedacht, dass man da vielleicht, wird ja auch eine Großküche sein, reinkommen könnte. Für unsere Region wäre das eben bombastisch gewesen.
Enttäuschung auf den Straßen über den überraschenden Rückzug des chinesischen Batterieherstellers und auch im Rathaus. Denn man hatte viel Hoffnung und in den vergangenen 2 Jahren viel Arbeit in Eswold gesteckt, so Bürgermeister Mirko Buhr.
Von bautechnischen Sachen über planungsrechtliche Sachen ist im Prinzip alles gelaufen.
Doch bei aller Enttäuschung, das Stadtoberhaupt will den Kopf nicht in den Sand stecken und setzt auf neue Interessenten. Mirko Buhr ist sicher, Lauchhammer hat mit dem alten Vestas-Standort ein ideales Areal im Portfolio.
Wir haben einen fertigen Bebauungsplan für dieses Industriegebiet, welcher nicht nur für Eswold ausgelegt ist, sondern für alle anderen potenziellen Investoren genauso auch. Und natürlich eine breite Masse der Bevölkerung, die Industrie kennt.
Das Aus von Eswold ist ein herber Rückschlag, sagt Marcel Petermann, Leiter des IHK-Regionalcenters in Senftenberg und damit zuständig für die Unternehmen im Oberspreewald-Lausitz-Kreis. Den geplanten Kreislauf der E-Mobilität in der Lausitz, von der Batterieproduktion bis zum fertigen Elektroauto, sieht er aktuell aber nicht gefährdet.
Das ist Zukunftspotenzial für die Region, für die Menschen hier vor Ort. Das sehen wir, wie gesagt, nicht als Trend, sondern wir setzen weiterhin Hoffnung auf eine dieser Säulen und das ist die Elektromobilität und das ist im Strukturwandel die Chance auf Ansiedlung.
Sagt Marcel Petermann von der Industrie- und Handelskammer im Beitrag von Anja Kabisch. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD-Audiothek.